Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Da deutete sich nun gerade erst ein wenig Entspannung an in den Handelsstreitigkeiten, insbesondere zwischen den USA und China. Von Burgfrieden war die Rede nach dem G20-Treffen in Japan. Doch kaum haben alle einmal tief durchgeatmet, geht der Konflikt in eine weitere Runde. Europa ist die Burg, die jetzt gestürmt werden soll von den USA. Und wieder stockt der Atem. Worüber wird gestritten und was sagen die Vertreter wichtiger wirtschaftlicher Branchen zu den Drohungen aus den USA? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem mit der Küchenmaschine Thermomix beschäftigen werden, die ab kommendem Jahr nicht länger am Vorwerk-Stammsitz in Wuppertal gefertigt werden soll. Und auch das neue erweiterte Angebot für die Kinderbetreuung bei der Bahnfahrt werden wir aufgreifen. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Neue Zolldrohungen aus den USA, dieses Mal gegen Europa. Schauen wir zunächst auf die Ausgangssituation. Warum überhaupt sind Drohungen laut geworden und gegen welche Produkte richten sie sich? Einzelheiten dazu von Viktor Goitgar.
Die Drohung kam heute Nacht um 0.29 Uhr. Die USA könnten neue Zölle erlassen. Nein, diesmal nicht gegen die Chinesen, sondern gegen die Europäer. Anlass ist ein uralter Streit. Amerikaner und Europäer werfen sich gegenseitig vor, ihre großen Luftfahrthersteller mit Subventionen hochzupäppeln. Also Airbus in Europa und Boeing in den USA. Wie das genau geht, weiß Luftfahrtexperte Stefan Schöppner von der Commerzbank.
Die Europäer werfen den Amerikanern vor, dass es eine Quersubventionierung aus dem Verteidigungsgeschäft gibt bei Boeing. Und die Amerikaner werfen den Europäern, also Airbus, vor, dass die verbilligte Darlehen kriegen.
Und in der Nacht haben die USA deswegen mit möglichen Zöllen gedroht. Eine ganze Liste mit Waren haben sie veröffentlicht, schon die zweite in diesem Fall. Auf italienischen Käse, auf Nudeln und Oliven könnten sie irgendwann Zölle schlagen. Das träfe europäische Exporte in die USA in Höhe von 4 Milliarden Dollar. Die Lebensmittelliste ist aber auch aus einem ganz anderen Grund buchstäblich pikant. Denn Agrargüter sind einer der ganz großen Streitpunkte zwischen Amerikanern und Europäern in Sachen Handel. Die US-Farmer wollen ihre Waren einfacher nach Europa bringen dürfen. Das aber wollen vor allem die französischen Bauern nicht, sagt Europaexpertin Barbara Böttcher von der Deutschen Bank.
Zum einen spielt die Agrarpolitik oder die Agrarwirtschaft in Frankreich natürlich noch mal eine ganz andere Rolle, als das in Deutschland der Fall ist. Von daher tut man sich schwer, da den Markt zu öffnen, tatsächlich für Wettbewerb von außen.
Und weil Donald Trump in Sachen Flugzeugsubventionen ausgerechnet mit Agrarzöllen droht, fürchten Beobachter schon, dass der US-Präsident jetzt den Handelsstreit mit Europa auf breiterer Front hochkochen könnte. Trump teilte in der Nacht mit, die Gespräche mit den Chinesen in Sachen Handel hätten bereits wieder begonnen. Das macht manche mit Blick auf Europa doppelt hellhörig. Denn eine zweite Front im Handelsstreit könnte richtig problematisch werden, meint Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Vor allen Dingen könnte ein Hin und Her von Strafen die Sorgen in der Konjunktur anheizen, dass es zu einem allgemeinen, größeren Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union käme. Und ein solcher Handelskrieg zwischen den beiden Giganten des Welthandels, und das sind diese beiden, der wäre für die Weltkonjunktur gefährlich, damit auch für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks.
Für die Ökonomen am Parkett ist die Drohung mit Zöllen auf Oliven, Nudeln, Edamer und Gouda, also nicht nur buchstäblich Käse, sondern auch brandgefährlich.
Viktor Goitgar und die dunklen Wolken, die sich am Handelshorizont zwischen Europa und den USA auftürmen. Der VDMA, der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, ist nach eigenen Angaben der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland mit mehr als 1 Million Beschäftigten. Kurzum, ein wichtiger Vertreter der deutschen Wirtschaft und ein Vertreter, der einen Großteil seiner Geschäfte mit dem Ausland macht, also exportorientiert ausgerichtet ist. Und natürlich ist der Verband entsprechend hellhörig geworden nach den Meldungen aus den USA. Wie der VDMA die Lage beurteilt, das erfuhr Mischa Erhardt auf der heutigen Halbjahresbilanz des Verbandes in Frankfurt am Main.
Der Gegenwind für die deutschen Maschinen- und Anlagebauer hat zugenommen. So hat die Produktion in der Branche in den ersten 4 Monaten des Jahres stagniert. Die Zahl neuer Aufträge und Bestellungen ist bis Mai sogar gegenüber dem Vorjahr um rund 9% eingebrochen. So etwas hat der Unternehmer und Präsident des VDMA, Karl-Martin Welker, selten erlebt.
Was die Industrie zurzeit erlebt, und da ist ja nicht nur der Maschinenbau, die Automobilindustrie, die Chemie ist ja auch negativ betroffen, ist ein ganz herber Abschwung, der in der Art und Struktur nicht vergleichbar ist mit 2008, aber der in der Auswirkung letztlich durchaus vergleichbar sein kann.
Als Grund sehen die Maschinenbauer die Verunsicherung etwa durch Handelskonflikte, allen voran natürlich den zwischen den USA und China. Aber auch der aufgeschobene Brexit und die heikle Lage im Nahen Osten wirken sich auf die exportstarken Maschinenbauer aus. Denn dadurch halten Unternehmen sich weltweit mit Investitionen in neue Maschinen und Produktionsanlagen zurück. Oder sie stornieren sogar bereits getätigte Aufträge, etwa in der Automobilindustrie.
Die Automobilindustrie ist zurzeit in eine Warteposition gegangen. Das geben sie an die Zulieferer weiter. Die Zulieferer sind zum Teil unsere Kunden. Und vor diesem Hintergrund gehen dann die Kunden hin und sagen, die bestellte Maschine, die wollen wir eigentlich nicht mehr haben. Da gibt es in Deutschland Regeln, dass das so einfach nicht ist. Aber das führt dann regelmäßig erstmal zu einem ziemlichen Konflikt mit dem Kunden.
Die durch viele mittelständische Betriebe geprägte Maschinen- und Anlagenbranche ist vom Wandel in der Autoindustrie besonders betroffen, denn die ist einer der wichtigsten Abnehmer für Spezialwerkzeuge, Maschinen und Produktionsanlagen. Der Auftragsrückgang der Branche jedenfalls ist kein Phänomen allein hierzulande, auch in anderen Ländern herrscht Gegenwind, sagt der Chefvolkswirt des VDMA, Ralf Wiechers.
Wir haben praktisch weltweit Rückgänge bei der Produktion oder Stagnation. Die einzigen Ausnahmen sind zum einen kleine Länder, die nicht in der Breite im Maschinenbau so aufgestellt sind und Sondereffekte hier für sich nutzen können. Die USA sind noch leicht im Wachsen, aber Japan ist rückläufig. China wächst kaum noch im Maschinenbau und Italien stagniert. Also es geht wirklich durch die gesamte Branche international.
Auch für die zweite Jahreshälfte rechnet der VDMA nicht mit einer Besserung der Lage. Deswegen hat der Branchenverband seine Jahresprognose deutlich gesenkt. Gingen die Maschinenbauer zum Ende letzten Jahres noch von einem kleinen Wachstum von 1% in diesem Jahr aus, liegt die Prognose nun bei einem Rückgang von 2%. Noch gibt es unter den Maschinenbauern nur vereinzelt Meldungen, dass sie ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit setzen. Die Lage könnte sich aber bald auch negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken, sollten neue Bestellungen in der Maschinenbaubranche weiter ausbleiben oder der Abschwung sich sogar verschärfen.
Also ich hoffe, dass unsere Mitgliedsfirmen versuchen werden, ihre Mitarbeiter so lange es geht zu halten. Aber wenn sie keine Arbeit mehr finden, wenn sie kein Geld mehr verdienen können, dann werden sie sich auch von Mitarbeitern trennen müssen. Ob wir in diesen Strudel reingeraten, hängt wesentlich an dem, was die Politik in den nächsten Monaten entscheidet.
Der Präsident des VDMA im Beitrag von Mischa Erhardt zur wirtschaftlichen Lage des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Und von den deutschen Maschinen generell zu einer Maschine speziell, und zwar zu einer Küchenmaschine mit dem Namen Thermomix, vielen zumindest vom Namen her wohl bekannt, vermute ich. Eine Maschine, die der Haushaltsgerätehersteller Vorwerk herstellt, allerdings nicht länger am Sitz des Unternehmens in Wuppertal fertigen will. Das hat ein Sprecher heute bestätigt. Hintergrund sind die sinkenden Umsätze des früheren Flaggschiffs. Einzelheiten dazu aus Wuppertal von Johannes Rasch.
Erst vor 5 Jahren hatte Vorwerk 2 Produktionslinien für den Thermomix in Wuppertal aufgebaut. Damit versuchte das Unternehmen, der großen Nachfrage nach dem Modell TM5 Herr zu werden. Doch dann überrollte die Entwicklung das Unternehmen. Lidl und Mediamarkt etwa boten deutlich günstigere Küchenmaschinen an und die Nachfrage nach der Luxusmaschine Thermomix ging zurück. Das Unternehmen sprach schon bei der Vorstellung des Jahresberichts Ende Mai von einer Phase der Konsolidierung. Dazu Vorwerkchef Rainer Strecker.
Es ist in der Tat so, dass wir in einigen Bereichen mehrere hundert neue Mitarbeiter eingestellt haben, insbesondere im Bereich IT und Digitalisierung, und in anderen Bereichen Strukturen anpassen müssen. Und dort wird es auch zum Abbau von Arbeitsplätzen kommen, den wir über einen Zeitraum von 3 Jahren und wie Sie das auch nicht anders erwarten würden, sozialverträglich gestalten werden.
Insgesamt sollen 200 Stellen in Wuppertal abgebaut werden von 2500. Das betrifft aber nicht nur die Thermomix-Produktion. Der Betriebsrat hat erreicht, dass höchstens 85 Mitarbeitern betriebsbedingt gekündigt werden darf. Mehr als die Hälfte der Stellen soll über Altersteilzeit, Renteneintritte und freiwillige Regelungen erreicht werden. Einzelne Thermomix-Komponenten wie Motoren und Messer sollen auch weiterhin in Wuppertal produziert werden. Auch die Entwicklungsabteilung für den Thermomix soll laut Vorwerk im Bergischen bleiben. Gerade erst hat das Unternehmen neue Gebäude für Produktion und Entwicklung an der Wupper fertiggestellt. Ein Zeichen für die Treue zum Tal. Noch einmal Vorwerkchef Strecker.
Es ist sehr schwer für uns, eine 5- oder 10-Jahres-Prognose abzugeben. Aber ich glaube, Sie können sehr gut nachvollziehen, diese Investitionen, die wir hier getätigt haben, und die Gebäude sind wunderbar, ist eigentlich ein klarer Hinweis darauf, dass Wuppertal ein extrem wichtiger Standort für Vorwerk auch in der Zukunft sein wird.
Die Wuppertaler trifft die Entscheidung hart, wie eine Straßenumfrage heute zeigte.
Finde ich unmöglich.
Nicht so schön für die Mitarbeiter für Vorwerk, ne?
Das finde ich ganz traurig. Die armen Menschen, die gekündigt werden.
Das ist ein uraltes Unternehmen hier in Wuppertal, ne? Ja, sehr schade doch.
Ich finde alles schlecht, wenn hier die Industrie aus dem Tal rausgeht.
Dann ist denn alles wurscht. Standort Wuppertal, Arbeitsplätze und.
Während es also in Europa Überkapazitäten gibt, boomt dagegen das China-Geschäft bei Vorwerk. Deshalb soll in Shanghai demnächst eine neue Produktionslinie für den Thermomix entstehen.
Johannes Ratsch über die Zukunft der Küchenmaschine Thermomix. Das Bundesamt für Justiz hat ein Bußgeld gegen Facebook verhängt. 2 Millionen Euro werden gefordert, Jörg Sauerwein berichtet.
Das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz gilt seit Januar 2018 und will unter anderem Hassbotschaften im Internet besser bekämpfen. Facebook ist jetzt das erste Unternehmen, das nach diesem Gesetz ein Bußgeld zahlen soll. Der Vorwurf: In einem Bericht, den alle größeren Netzwerkbetreiber alle 6 Monate abgeben müssen, hat Facebook einen Großteil der Beschwerden über rechtswidrige Inhalte unter den Tisch fallen lassen. Auch in anderen Bereichen sei der Bericht nicht vollständig, heißt es vom Bundesamt für Justiz in Bonn. Damit entstehe ein verzerrtes Bild über das Ausmaß ungesetzlicher Inhalte in dem sozialen Netzwerk. Deshalb hat die Behörde jetzt einen Bußgeldbescheid von 2 Millionen Euro erlassen. Das Bundesamt kritisiert, Facebook vermittele kein schlüssiges und transparentes Bild darüber, wie es mit den Beschwerden von Nutzern über rechtswidrige Inhalte umgehe. Gegen den Bußgeldbescheid kann die für Deutschland zuständige Facebook Ireland Limited noch in Bonn Beschwerde einreichen.
Millionenstrafe für Facebook, Jörg Sauerwein berichtete. Als Maßnahmen gegen die Wohnungsnot sollen Bund und Länder den Kommunen mehr Geld als bisher zur Verfügung stellen und das Baurecht vereinfachen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Susanne Kuhlmann.
Das sind einige der Empfehlungen, die die Baulandkommission gegen die Wohnungsknappheit vor allem in Städten gibt. Die Bundesregierung will allerdings im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, dass bis 2030 weniger als 30 Hektar Fläche pro Tag neu genutzt werden. Wie viel das aktuell ist, erläuterte Detlef Grimski vom Umweltbundesamt heute Mittag im Deutschlandfunk.
Also die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen, dass wir derzeit ungefähr bei 60 Hektar, also die genaue Zahl lautet 58 Hektar pro Tag stehen. Wobei man allerdings berücksichtigen muss, dass das Katasterwesen in den letzten Jahren umgestellt wurde und dass sich dort Verschiebungen in den Flächenanteilen ergeben haben. Aber wir haben das mal durchgerechnet und umgerechnet und so im Zeitreihenvergleich liegen wir derzeit bei 58 Hektar pro Tag Flächen neu in Anspruchnahme für Siedlung und Verkehr in Deutschland.
Das Stromnetz in Deutschland ist an mehreren Tagen im Juni in eine kritische Situation geraten, weil zeitweise weniger Strom produziert wurde als benötigt. Ein Blackout habe nach Einschätzung der Bundesnetzagentur aber nicht gedroht. Die Gründe für das starke Ungleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch seien noch nicht eindeutig geklärt. Vodafone soll wegen unerlaubter Telefonwerbung 100.000 Euro zahlen. Einen entsprechenden Bußgeldbescheid gegen die Düsseldorfer Telekommunikationsfirma gab die Bundesnetzagentur heute auch bekannt. Vodafone und beauftragte Callcenter sollen bei Kunden oder Ex-Kunden angerufen haben, um sie zur Rücknahme der Kündigung bzw. zur Rückkehr zu bewegen. Und das, obwohl die erforderlichen Einwilligungen hierzu nicht vorlagen. Bahnkunden bekommen die Folgen der Sommerhitze besonders zu spüren. Gewitter und Böschungsbrände legten im Juni Strecken lahm und Baustellen mussten umgeplant werden. Die Folge: nur knapp 70% der Fernzüge waren pünktlich, 10% weniger als im Mai. Auch im Regionalverkehr gab es mehr Verspätungen als zuvor, aber immerhin machten die Klimaanlagen in den Wagen nicht schlapp.
Susanne Kuhlmann mit den Wirtschaftsnachrichten. Pünktlicher werden auch ein Punkt, den sich die Deutsche Bahn als Ziel gesetzt hat, um für Kunden attraktiver als bisher zu werden. So sollen darüber hinaus unter anderem Fernzüge im 30-Minuten-Takt fahren oder WLAN kostenlos in allen Fernzügen und damit auch in Intercity-Zügen zugänglich sein, spätestens in 2 Jahren jedenfalls. Unter dem Strich soll sich durch eine Vielzahl von Maßnahmen die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr verdoppeln, im Regionalverkehr um die Hälfte zulegen. Um diese Ziele zu erreichen, sollen auch Familien verstärkt angesprochen und umworben werden. Umworben vor allem mit neuen Angeboten bei der Kinderbetreuung während der Zugfahrt. Was hier geplant ist, das erfuhr Dieter Nürnberger, und zwar auf einer Zugfahrt von Berlin nach Erfurt und zurück.
Zumindest für einige der Kinder, die heute bei der Pilotfahrt dabei waren, ist das Spiel mit einem Tablet noch Neuland. Sie drücken auf bunte Knöpfe und schon wird der Spielzeugzug auf dem Display wie von Zauberhand immer länger. Kinderleicht während der Zugfahrt lernen. So umschreibt die Deutsche Bahn ihr neues Angebot an die Jüngsten. Pädagogisch wertvolle Software wird hier eingesetzt. Während der Ferienzeit von Mitte Juli bis Mitte August gehört dies zur Kinderbetreuung an Bord dazu. Eine neue Herausforderung, auch für die rund 400 geschulten Kinderbetreuer, die bei der Bahn inzwischen regelmäßig unterwegs sind. Die 20-jährige Merle Schröder ist eine von ihnen.
Wir haben zum Beispiel unter anderem mit Playmice gespielt. Das ist dieses Maisstärke mit Lebensmittelfarbe, aus der man auch so ungefähr wie jetzt mit den digitalen Bausteinen Sachen einfach zusammenkleben und zusammenstecken kann und dadurch alles Mögliche auch bauen kann. Es gibt auch Kinder, die hier dann stundenlang wirklich sitzen und alle Spiele einmal durchspielen.
Kinder unter 6 Jahren fahren bei der Bahn ohnehin kostenlos und bis einschließlich 14 Jahren fahren sie zumindest in Begleitung von Eltern oder Großeltern gratis, wenn sie beim Kauf der Fahrkarten vorher eingetragen wurden. Die Bahn sei familienfreundlich, betont Berthold Huber, Vorstand Personenverkehr beim bundeseigenen Unternehmen. Und parallel zum generellen Anstieg der Fahrgäste würden ohnehin immer mehr Kinder befördert. Deshalb gibt es seit rund 7 Jahren die Kinderbetreuung an Bord.
Wir haben damals 3.000 Kinder betreut. Wir haben im letzten Jahr über 100.000 Kinder betreut. Das wird in diesem Jahr sicherlich noch mal übertroffen werden. Und wir haben die Anzahl der reisenden Kinder seitdem von 5 Millionen auf 7,5 Millionen gesteigert. Was übrigens auch bedeutet, dass natürlich mehr Eltern mitfahren. Also insgesamt ist das ein sehr, sehr erfolgreiches Konzept.
Beim Projekt des digitalen Lernens während der Zugfahrt kooperiert die Bahn mit einer großen Elektronikmarktkette und dem Unternehmen Haber Digitalwerkstatt, einem Softwareentwickler. Die Tablets sollen einen spielerischen Zugang zur digitalen Technik ermöglichen, sagt Haber-Geschäftsführerin Verena Pauster.
Auf denen wird nicht Filme geguckt und Spiele gespielt, sondern in diesem Fall zum Beispiel mit so einer Art Photoshop-App für Kinder denen beigebracht, wie erstellen sie eigene Grafiken, eigene Formen, wie arbeiten sie mit Ebenen. Also wie schaffen wir es, unsere Kinder zu Gestaltern der Zukunft auszubilden? Darum geht es uns.
Die DB-Kinderbetreuung ist bislang hauptsächlich auf ICE-Fahrten an den Wochenenden beschränkt oder auch auf Züge, die beispielsweise zu Kurorten unterwegs sind. Im Internet können die konkreten Daten eingesehen werden. Das digitale Bildungsangebot für Kinder ist ein Pilotprojekt. Die Bahn hofft aber, dass es ab 2020 dann regulär angeboten werden kann.
Dieter Nürnberger über die Kinderbetreuung bei der Bahn. Und von der Bahn zum Auto. Heute hat der Verband der Automobilindustrie einen Schlussstrich unter das erste Halbjahr gezogen und geschaut, was zeichnet sich ab für den Rest des Jahres. Mehr dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Josephine Schulz.
Die Rekordjahre in der Autobranche sind wohl erst einmal vorbei. Zwar spricht der Verband der Automobilindustrie von einem recht positiven ersten Halbjahr auf dem deutschen Markt, dafür schwächelt der Export. Knapp 1,9 Millionen Autos wurden seit Januar exportiert und damit rund 15% weniger als 2018 im gleichen Zeitraum. Für Unsicherheit sorgen vor allem die Zollstreitigkeiten mit den USA. VDA-Präsident Bernhard Mattes:
Es gibt eigentlich keinen guten Grund, diese Zölle einzuführen. Wir sind aber nicht in einer Situation, wo wir Signale erhalten, dass es Entwarnung gibt. Das heißt, diese Bedrohung ist nach wie vor da.
3 von 4 in Deutschland produzierten Pkw gehen ins Ausland. Die meisten nach Großbritannien und in die USA. Der Exportrückgang wirkt sich deshalb auch auf die Produktion in Deutschland aus. Bis Juni gingen hier 2,5 Millionen Autos vom Band. Das sind 12% weniger als im vorigen Jahr. Ein Zeichen der Hoffnung ist für Mattes das Freihandelsabkommen, auf das sich die EU und das südamerikanische Bündnis Mercosur geeinigt haben.
Im Mercosur leben über 260 Millionen Menschen. 2018 wurden dort 3,2 Millionen Light Vehicles verkauft. Allein in Brasilien sind unsere Hersteller und Zulieferer mit über 120 Produktionsstandorten vertreten. Hinzu kommen gut 20 Standorte in Argentinien.
In Deutschland will die Branche jetzt mit Elektroautos Boden gut machen. Um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen, müssten bis 2030 etwa 10 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Mattes verlangt für die Umstellung auf E-Autos mehr Geld vom Staat. Der investiert bereits in Batteriezellenforschung, Ladesäulen und gibt beim Kauf von einem Elektroauto 4.000 Euro dazu. Beim Autogipfel im Kanzleramt letzte Woche wurden weitere milliardenschwere Zusagen gemacht. VDA-Präsident Mattes:
Positiv ist, dass jetzt für die öffentliche und private Ladeinfrastruktur insgesamt 1 Milliarde Euro zusätzlich bereitgestellt werden sollen. Diese Initiative des Bundesverkehrsministers ist ein wichtiger Schritt bei dieser infrastrukturellen Aufgabe voranzukommen.
Dass der Verkehrsminister und die Autoindustrie in allererster Linie auf einen Wechsel der Antriebe setzen, finden Umweltorganisationen wenig nachhaltig. Sie kritisieren, dass damit weder der Verkehr noch der Energieverbrauch reduziert werde. Und während VDA-Präsident Mattes bei der Präsentation der Halbjahresbilanz am liebsten nur über die rosige Zukunft der E-Mobilität sprechen möchte, wird die Autoindustrie schon wieder vom Abgasskandal eingeholt. Die Deutsche Umwelthilfe hat heute neue Fallbeispiele für manipulierte Abgaswerte geliefert. Dabei geht es um einen Motor in Luxusmodellen von Audi und Porsche. Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe.
Und hier haben wir eben festgestellt, dass die Grenzwerte um das 3,6 bzw. 4,2-fache überschritten werden und das Fahrzeug eben dann zusätzlich, wenn man es im Sportmodus fährt, fast das Doppelte an Stickoxiden emittiert, als wenn es im Normalmodus betrieben wird. Das ist eindeutig illegal.
Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe im Beitrag von Josephine Schulz zu den Sorgen und den Aussichten der Autoindustrie. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Und das machen wir gemeinsam mit Samir Ibrahim in unserem Börsenstudio. Herr Ibrahim, neue dunkle Wolken also am Handelshorizont zwischen Europa und den USA. Wie reagieren denn die Anleger darauf? Was sagt der Blick auf den deutschen Aktienindex?
Dass alles nicht so schlimm werden wird, jedenfalls nicht so schnell. Und wenn, dann sind da noch die Notenbanken. Der DAX heute etwas gebremst, aber kurz vor Schluss sind die Minuszeichen dann auch verschwunden. Der DAX jetzt bei 12.535 Punkten. Das ist sogar noch ein Plus von ganzen 11 Punkten oder 0,1%.
Sieh an. Die Handelsdrohungen, wie haben die sich denn auf den Euro ausgewirkt im Verhältnis zum US-Dollar? Haben sie ihn gestärkt oder geschwächt?
Tagsüber gab es da wenig Bewegung. Der Referenzkurs der EZB allerdings gegenüber dem Vortag einen halben Cent niedriger, steht jetzt bei einem Dollar 13,01 und aktuell sogar noch etwas darunter. Also ja, tatsächlich ein bisschen geschwächt.
Und was tate bzw. tut sich beim Handel mit Gold und auch mit Öl angesichts der OPEC-Entscheidung?
Ja, der Ölpreis, der gibt kräftig nach. Da spielen die Konjunktursorgen definitiv eine große Rolle. Das Barrel der Nordseesorte Brent fällt sogar unter 64 Dollar. Gold dagegen, Sie ahnen es, legt zu. Das zweite Fixing in London, das ergab jetzt einen Preis von 1.393 Dollar je Feinunze.
Wie entwickelte sich der Markt mit Staatsanleihen?
Ja, auch die sind gesucht als sicherer Hafen. Logische Konsequenz, die Umlaufrendite weiter negativ. Die fällt auf jetzt 0,37%.
Dann schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Da hatten wir ja heute ein Börsendebüt. Wer ist da an die Börse gegangen und wie fiel das Debüt aus?
Es ist der Online-Modehändler Global Fashion gewesen, ein Unternehmen aus der Start-up-Schmiede von Rocket Internet. Der Börsengang, sagen wir mal, wenig berauschend. Die Aktie, die wurde zu 4,50 Euro ausgegeben, sackte sofort darunter, hat sich jetzt bei ungefähr 4,20 Euro eingependelt. Man wollte eigentlich 400 Millionen Euro einnehmen, 200 sind es dann geworden. Also gefeiert wurde nicht und das war nach Meinung von Händlern hier alles in allem eine ziemlich traurige Veranstaltung.
Oh Gott. Der Industriekonzern ThyssenKrupp will klimafreundlicher als bisher, also grüner werden, erklärte heute Vorstandschef Guido Kerkhoff, grünt und gedeiht der Aktienkurs nach dieser Erklärung?
Nein, ThyssenKrupp mit einem Minus von fast 2,5% ist sogar Schlusslicht im DAX. Bisher ist das alles ja auch nur ein Plan. Und ThyssenKrupp macht das ja auch nicht, weil der Konzern mit einem mal so grün angehaucht ist. Man spart eben Millionen an Ausgaben für CO2-Zertifikate, wenn man grüner ist als bisher. Ansonsten sei auch die Stahlsparte in Europa in Gefahr, wenn das nicht gelingt. Auch das hat Kerkhoff gesagt und das hört sich nun wieder nicht so positiv an.
Ebenfalls deutliche Minus der Aktienkurs bei BASF. Was ist hier der Grund?
Ja, da wurde nachgerechnet. Die Analysten haben sich das angeschaut und festgestellt, dass die Gewinne von BASF in diesem Jahr wohl nicht zu halten sein dürften. 20% unter den Markterwartungen liegen sollten. Das schreit nach Gewinnwarnung und deshalb nehmen Anleger Reißaus.
Samir Ibrahim fasste für uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Karin Fischer begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Architektur, eine Debatte über rechte Räume. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.